wie gehe ich mit dem Thema Tod um? Oh, 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 der Tod. Ein schwieriges Thema, dachte ich da jetzt eine ganze Weile lang und war zunächst nicht sicher, was ich dir dazu eigentlich sagen oder ja erzählen könnte. Denn dieses Thema, ich glaube, wir könnten kaum noch tiefer gehen, gedanklich, oder? Doch dann dachte ich mir, das hier ist doch ein Blogcast. Eine Plattform gedanklicher Freiheit und Kreativität. Im Grunde kann man hier also tun und lassen, was man will. Also begann ich mich losgelöst von Realismus und anderen Begrenzungen, einfach mal zu fragen, wer denn wirklich etwas zum Thema Tod zu sagen hätte. Sozusagen aus erster Hand. Aber komm doch einfach mal mit mir mit. An einen Ort, an dem vor uns vermutlich noch keiner, zumindest auf diese Weise, jemals war. Es war ein verregneter Abend im September. George saß in seinem dunkelroten Plymouth Fury, den ihm sein Großvater Arnie Cunningham letzten Winter nach seinem Tod vermacht hatte, und raste durch die pechschwarze Nacht den Northern Highway Richtung Ladyville hinunter. Genüsslich drehte er die Musik ein wenig lauter und dachte an Karen, deren kirschblütig volle Lippen in seiner Erinnerung bereits nach baldiger Wiederholung lechzten. George legte seinen Kopf schief, lächelte verschmitzt und rieb sich den Hinterkopf. Die leidenschaftlichen Stunden mit ihr waren kaum eine halbe Stunde her und die Laken des Hotels, in dem sie sich heimlich getroffen hatten, waren noch immer durchwühlt und beinahe warm. Mein Gott, dachte George. Die Kleine hatte es ihm wirklich angetan. Karen, formten seine Lippen stumm ihren Namen. Was war sie auch gefährlich, aber sie war das Jagen wert. George lachte auf, drückte das Gaspedal noch ein wenig stärker hinunter und griff zu der angequetschten Zigarettenpackung auf dem Beifahrersitz, die er gewohnt war, in seiner rechten Hosentasche zu tragen. Er summte ein paar Takte mit und fummelte eine abgegriffene, halb zu Ende gerauchte Kippe hervor. Galant schob er sich diese in den Mundwinkel seines 47-jährigen Gesichts und als er sich selbst damit im Rückspiegel des Wagens betrachtete, erinnerte ihn sein Anblick mit dem wettergegerbten Gesicht und dem Dreitagebart an eine Western-Szene mit Clint Eastwood. Ein Klackgeräusch machte ihn auf den bereits zuvor gedrückten Zigarettenanzünder des Wagens aufmerksam und als die Glut sein Gesicht in der Dunkelheit ein wenig erhellte, fühlte George sich wie ein ganzer Mann. Es gab nicht viel, was schöner für ihn war, als mit dem Geschmack einer Frau im Mund durch eine ekstatische Nacht wie diese zu fahren. Die grellen Scheinwerfer eines ihm entgegenkommenden Autos berührten mit ihrem Licht die Luft, die George in seinem Wagen aus seinen Lungen blies, und ließen sie dicht verqualmt und voller wabernder Schlieren gemächlich durch den Wagen tanzen. Sein Blick fiel auf die halbleere Scotchflasche, die im Fußraum des Beifahrersitz klappernd hin und her rollte und sich dynamisch polternd der Geschwindigkeit des Wagens anpasste. Karen hatte vielleicht doch recht. Er rauchte und ja, er trank vielleicht auch zu viel, aber welcher Mann tat das denn bitte nicht? George lehnte sich genüsslich in den Ledersitz seines Wagens und genoss das Gefühl dieser beinahe verbotenen Nacht. Irgendwie fühlte er sich gerade wie in einem Film. Er fühlte sich, als wäre er Teil einer Geschichte. Wie die erste Szene eines neuen Blockbuster-Streifen, zu dem er Karen in der Stadt in das kleine Kino vielleicht eingeladen hätte. Er fühlte sich wie die Hauptrolle eines bisher ungehörten Blockcasts. Muhahaha, muhahaha. Jedenfalls, das Leben machte damals seltsame Dinge mit den Menschen aus Belize. Es sorgte dafür, dass die junge 24-jährige Megan, die George aus Erzählungen seiner Nachbarin Rosie kannte, bei der Geburt ihres Babys plötzlich sterben musste. Es sorgte dafür, dass dem alten Freddy Pearl, der seit seiner Geburt auf der Coldback Ranch seine Rinder hütete, ein Heuballen das Genick zerbrach, als jener sich plötzlich in der Scheune vom oberen Dachboden löste und unvorhergesehen auf ihn herunterfiel. Keiner hatte sich diesen tragischen Unfall erklären können, doch er war passiert. Einfach so. Das Leben sorgte auch dafür, dass der kleine Jack Russell Terrier von Eleanor Mitchell, die George noch haarsträubend aus seiner Schulzeit kannte, weil sie unsterblich in ihn verliebt gewesen war, vorherige Woche jämmerlich an einem Giftköder zugrunde ging. Und das war besonders furchtbar für Eleanor gewesen, war er doch alles gewesen, was sie gehabt hatte und ihr lieb und teuer war. Brand new banger. George drehte das Radio noch ein wenig lauter. Er wusste nicht, warum er ausgerechnet jetzt an diese Leute denken musste. Er blies den letzten Zug seiner mittlerweile ausgerauchten Zigarette aus der Lunge und drückte den Stummel im Aschenbecher des Wagens aus, als er aus dem Augenwinkel irritiert bemerkte, dass der Drehknopf des Radios begann, sich von allein entgegengesetzt des Uhrzeigersinns zu drehen. Zeitgleich wurde die Musik im Auto leiser und George begann an seinem Verstand zu zweifeln. Störende Sendergeräusche gesellten sich hinzu und George fühlte sein Herz ein wenig schneller klopfen. »Was zum Teufel?«, flüsterte er und setzte sich plötzlich kerzengerade in seinen Sitz, ohne den Knopf aus den Augen zu lassen. Danach griff er ruckartig zum Lautstärkenregler und unterbrach damit das zuvor Gesehene und drehte den Knopf einfach wieder zurück an seine vorherige Position in entgegengesetzter Richtung. Stirnrunzelnd ließ er wieder los, in der Hoffnung, dass es sich nur um eine optische Täuschung gehandelt haben musste. Die Musik kehrte sofort wieder zurück, lauter wie gewünscht, und der Regler blieb dieses Mal auch an seiner Stelle. George fixierte den Knopf und versuchte, eine logische Erklärung für das eben Gesehene zu finden. Er sah in den Rückspiegel. Er war allein. Die nächste Stadt war noch 5 Meilen entfernt. Den Wagen umgab nur Dunkelheit und die vorbeirauschenden Bäume des Highways. George sah auf die Scotchflasche. Hatte er vorher mit Karen doch zu viel gehabt? Dann blickte er zurück auf den Lautstärkenregler des Radios. Er schüttelte sich, rieb sich die Augen. Dann blickte er auf seine Armbanduhr und sie verriet, es war 2:15. Sicher, er war bestimmt nur müde. Nichts weiter.
Ich glaube ja nicht, dass du nur müde bist.
George stieß einen schrillen Schrei aus und trat mit voller Wucht auf die Bremse. Der Wagen begann zu schlingern, die Reifen quietschten, der Regen prasselte mit voller Wucht auf die Windschutzscheibe. Der Wagen begann sich auf der nassen Fahrbahn zu drehen. George versuchte noch entgegenzulenken, doch dann war da ein Baum und Georges ganze Welt versank in pechschwarzer Dunkelheit. Dann ein flackernd komisches Licht, 100 Taschenlampen, Glühwürmchen, keine Ahnung. George stand jedenfalls in einer Welt aus bunter Seide, umgeben von unzählig flackernden Lichtern, sah an sich herunter, trug ein Kleid aus Salamischeiben und fand das gar nicht seltsam. Direkt vor ihm eine riesige Hand, ungefähr 50 Meter hoch, so groß wie ein Hochhaus. Sie hielt eine riesige Weinflasche und drehte die Öffnung gerade in Georges Richtung.
Uiuiuiuiuiui,
dachte George, als der Wein auf ihm wie die Niagara-Fälle hinabstürzte und sein Gesicht wie einen reißenden Bach mit sich riss. Das ist aber auch nass, dreht doch mal die Flasche zu, dachte George und wischte sich mit geschlossenen Augen über sein blutendes Gesicht. Sein Kopf dröhnte, ein Lied dudelte noch weit weg, irgendwo in der Ferne. Stellt doch mal das Gejaule ab, dachte er und legte seine aufgeschürfte Stirn in Falten, was ihn mit rauschenden Kopfschmerzen zurück in die Realität holte. Langsam schlug George die Augen auf und blickte direkt vor ihm auf den dampfenden Kühler seines Wagens, die Windschutzscheibe vor ihm in unzählige Teile zerbrochen und das Dach durch einen herabgestürzten riesigen Ast über seinem Kopf zu einem klaffenden Loch eingedrückt. Der Regen nieselte ihm durch dieses hindurch kalt und quälend auf die Stirn. Oh, Scheiße, kam es ihm über die Lippen. Was zum Teufel? George überlegte, bis ihm die unheimliche Stimme plötzlich wieder einfiel. Ruckartig war er wieder hellwach. Der Schock riss ihn einmal mehr um die eigene Achse. Die Stimme, sie musste hinter ihm gesessen haben. Mit aufgerissenen Augen und klopfendem Herzen blickte er hinter sich auf die Rücksitzbank und damit in die dunkle Nacht. Doch da war niemand. Scheiße, Herrgott. Ich bin doch nicht verrückt, dachte George.
Lass ihn doch bitte aus dem Spiel.
Wieder schrie George schrill auf, griff nach der Autotür und platzte wie von der Tarantel gestochen aus seinem qualmig eingedrückten Wagen. Direkt vor dem Auto rutschte er aus und fiel in den patschnassen Morast.
Meine Güte, jetzt beruhig dich doch mal. Ich tue dir doch gar nichts. Ich möchte doch nur reden.
George fühlte sich noch immer wie in einem Traum. Er wollte davonlaufen, aber die Beine schienen schwer wie Blei. Er konnte sich einfach nicht mehr bewegen. Vielleicht ahnte er auch schon, dass es hieraus einfach kein Entkommen gab. Und dann beugte sich ein Schatten, eine schwarze Gestalt direkt über ihn, und blickte auf ihn hinab. Sterbe ich jetzt? Dachte George. Immer noch rieselte der Regen ihm unaufhörlich ins Gesicht und die schwarze Gestalt schwebte unheilvoll und stumm über ihm. Doch dann schnippte irgendwer. Und als George die Augen wieder aufschlug, saß er mit der dunklen Gestalt gemeinsam an einem hölzernen Tisch. Der Regen hatte aufgehört. um die beiden herum nur Dunkelheit und eine flackernde Lampe, in der eine Kerze brannte und den Tisch und sie beide sanft erhellte.
»Okay«, murmelte George.
Er sah sich um und da war nichts. Er sah an sich herunter, seine Kleidung war trocken, als sei nichts passiert. Dann blickte er auf die Gestalt, die ihm gegenüber saß. Sie hatte kein Gesicht, sie trug nur einen schwarzen Mantel mit einer langen Kapuze, die ihm tief ins Gesicht fiel, und an den Rändern, wo der Stoff zu Ende war, schien er sich ja zu pulverisieren, ohne dabei auseinanderzufallen. Die Partikel schwebten in der Luft und tanzten dabei um sich selbst. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist das hier? Sagte George. Schweigend saß der Kapuzenmann ihm gegenüber und George begann irgendwann in der Stille mit den Fingernägeln auf dem Tisch zu trommeln.
Bleiben wir jetzt hier sitzen oder warten wir auf den Bus? Was machen wir denn jetzt hier?
Der Kapuzenmann seufzte.
Na, lass uns reden.
George schluckte.
Okay, worüber, worüber reden wir?
Frag mich etwas.
Ich soll was fragen?
Ja, verdammt nochmal, das wolltest du doch. Wir sind nicht zum Spaßen hier, George.
George fühlte sich unbeholfen, er wusste nicht, wo er war und mit wem er es gerade zu tun hatte, obwohl er es heimlich bereits ahnte. Okay, dann frag ich was. Du bist nicht zufällig der Tod, oder? Der Kapuzenmann nickte.
Oh, okay. Also, wow, das ist... Bin ich demnach auch?
Nein, bist du nicht, George. Noch nicht. Ich wollte einfach nur nett sein und deine Fragen kurz beantworten.
Ich hatte aber gar keine Fragen gestellt.
Oh, ganz sicher? George?
George überlegte, wann er das letzte Mal an den Tod gedacht hatte. Gut, das war vorhin, kurz vor dem Höhepunkt mit Karen gewesen. Er hatte trotz des Rausches gedacht, er hoffe, er werde nicht langsam zu alt dafür. Er fühlte sich nämlich, als bekäme er gleich einen Herzinfarkt.
Du verschwendest deine Zeit, George. Nicht jeder hat eine Chance, so wie diese. Frag mich also jetzt alles, was du von mir oder über mich schon immer wissen wolltest. Die Zeit läuft, schließlich.
Und warum sollte ich das tun?
Du kannst den anderen danach berichten, wenn du willst. Viele wünschten sich, sie dürften sich kurz nur einmal mit mir nur unterhalten.
Aber ich bin doch kein Journalist oder so. Außerdem, hey, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, Tod, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt gerne up-to-date sein will, was dich betrifft. Ehrlich gesagt, was würde wohl Karen dazu sagen, wenn ich ihr später sage, hey, stell dir vor, ich habe mich vorhin gerade mit dem Tod getroffen und hey, er lässt dich herzlich grüßen. Scheiße doch mal, ehrlich jetzt Tod. Was meinst du? Denkt sie dann von mir? Der Tod saß George gegenüber und fühlte sich plötzlich ungeliebt. Er war schon immer ein Außenseiter gewesen. Es war zum Heulen. Was ist das denn jetzt? George stutzte, als der Tod ein Taschentuch hervorzog und es unter seiner Kapuze in das schwarze Nichts seines Gesichts drückte. Weinte er etwa, der Tod? Der Tod, der uns alle doch zum Weinen brachte, saß da und fühlte plötzlich was? Trauer, Schmerz? Sollte das ein Scherz sein? George sah sich um. Wo war die versteckte Kamera?
Ich werde einfach verkannt, weißt du, George?
Schluchzte der Tod plötzlich. George zog die Augenbraue hoch. Was zum Teufel war denn das hier für eine Show? Vielleicht ja, vielleicht war er ja auch nach dem Unfall direkt ins Koma gefallen. Oder die Ärzte hatten ihm irgendwelche harten Drogen gespritzt. Das alles hier konnte jedenfalls nicht echt sein, auch wenn die Kerze direkt über ihm noch so unglaublich echt und plastisch vor sich hinflackerte. Wenn es also ein Traum war, dann war er unglaublich realistisch.
Niemand mag so recht den Sinn sehen in mir. Alle wollen immer nur davonlaufen. Ich fühle mich manchmal wirklich einsam, George.
George schluckte abermals. Nun ja, Tod, ich weiß wirklich nicht, ob du das jemanden so recht übel nehmen kannst jetzt.
Lass uns doch erst einmal kennenlernen, George. Vielleicht könnten wir eine Beziehung zueinander aufbauen. So macht ihr das doch, ihr Menschen.
Ui, verlockendes Angebot, Tod. Aber ich glaube, ich fürchte, wir würden uns recht schnell wieder auseinanderleben.
Ach, das glaube ich nicht. Komm schon, frag mich was, George. Lernen wir uns doch erst einmal kurz kennen. Vielleicht bin ich gar nicht so schlimm, wie alle sagen.
Ich weiß nicht recht, Tod. Ich glaube, dein Ruf eilt dir doch recht imposant voraus.
Egal. Probieren wir es, George. Das ist unser erstes gemeinsames Date. Lernen wir uns kennen. Komm schon.
Okay, gut. Tod. Wo bist du aufgewachsen? Der Tod lehnte sich plötzlich zurück und obwohl George sein Gesicht nicht sehen konnte, schien es ihm, als würde er plötzlich lächeln.
Diese Frage hat mir noch niemals jemand zuvor gestellt, George. Eigentlich wollen alle immer nur verhandeln, wenn ich sie am Ende abholen komme. Es ist, als würden sie erst dann so recht begreifen, was ihnen wirklich wichtig ist.
George dachte nach. Tatsächlich musste er dem Tod recht geben. Er hatte sich bis heute auch noch nie so recht mit ihm beschäftigt. Warum sollte er auch? Es machte einfach keinen Spaß. Es hätte viel zu viele seiner lässigen Entscheidungen beeinflusst.
Das habe ich gehört, George.
Oh, echt? Na toll. Ups. George schluckte.
Ich wurde, um deine Frage zu beantworten, auf der Sinuslinie zwischen dem ersten Tag und der ersten Nacht geboren. Meine Aufgaben waren von Anfang an aber jedenfalls schon immer recht klar vorgegeben. Ich hole die Seelen nach ihren geglückten oder gescheiterten Versuchen, ein wenig schlauer auf der Erde zu werden, wieder und wieder ab und bringe sie zurück nach Hause, wenn ihr Konto auf der Erde eben wieder abgelaufen ist.
Ihr Konto? Es gibt ein Konto?
Ja, so etwas in der Art, ja.
Sparkasse?
Du hast Humor, George. Das gefällt mir.
Danke. Danke. Und was heißt, du holst sie wieder und wieder ab?
Manche waren auch schon öfter dort unten auf der Erde. Manchmal war das Leben aber zu anstrengend oder zu kompliziert. Und es wurde nur wenig dazugelernt. Also müssen sie nochmal und nochmal hin. Die meisten erinnern sich nur nicht mehr daran. Du ja auch nicht. Oder, George?
Der Tod schien abermals zu lächeln. Bist du etwa Buddhist? Tod?
Man muss kein Buddhist sein, um zu erkennen, dass das Leben ein Kreislauf ist, George. Sonne rauf, Sonne runter, alles dreht sich im Kreis. Und du bist doch gerade auf der Erde, oder? Was einmal geklappt hat, könnte doch auch noch einmal so funktionieren. Was denkst du? Wäre das für dich denn wirklich so undenkbar?
Okay, spannender Ansatz, Tod. Aber nochmal zurück zum Konto. Was ist da drauf? Sterbegeld?
Zeit, George. Zeit.
Und wer hat das Konto aufgeladen?
Das warst du selbst.
Come on, ich konnte selbst entscheiden, wie lange das Ganze hier auf der Erde werden soll?
Glaube, woran du willst, George. Jeder hat seine ganz eigene Religion, seine eigene Idee vom Leben, wie er seine Zeit auf der Erde verbringen möchte. Und dafür bucht er am Anbeginn der Existenz seine, wenn du so willst, Seelenzeit. Er entscheidet also davor, wer er ist, woran er glauben will und wie und wann er geboren sein möchte. Dazu muss er sich aber auch einige Fehler und Schwierigkeiten dazu buchen. Die Erde soll ja nicht der Himmel sein. Man würde sonst den Unterschied auch nicht erkennen. Und naja, um es allgemein für alle noch ein wenig schwieriger zu machen, vergesst ihr nach eurer Geburt einfach alles wieder. Das ist dann der Moment, wenn ihr euch im Leben fragt, wer bin ich eigentlich und was wollte ich denn eigentlich schon immer einmal werden?
Wir vergessen es?
Nicht alle, aber die meisten, George, ja. Das Leben ist ja auch ohnehin schon kompliziert genug. Ian Stepherson, Professor an der University of Virginia, hat darüber einige interessante Bücher geschrieben, über das Erinnern und Vergessen von Raum und Zeit. Belies dich ruhig über die Tatsache, dass manche Kinder sich in jungen Jahren an das frühere Leben noch erinnern können. Außerdem kannst du dich ja selbst kurz einmal dazu befragen. Kannst du dich erinnern, wer du warst, bis dir die Welt, in der du lebst, gesagt hat, wer du sein sollst?
George dachte nach. Als er ein Kind war, wollte er in diesem Leben zumindest noch Feuerwehrmann werden. Ach komm, Tod, will das nicht jedes Kind?
Ich werde das nicht kommentieren, George.
Und warum wird uns nicht vorher gesagt, wann wir wieder gehen müssen?
Es gibt viele, die sich damit auseinandersetzen, dass es passieren wird und diese richten ihr Leben auch gut und richtig danach aus. Es ist fatal zu glauben, dass man für immer lebt. Und euch ein konkretes Datum zu sagen, würde doch nur den Spaß verderben.
George überlegte.
Warum hat das Leben denn überhaupt ein Ende?
Es ist nun mal nicht für alle Seelen Platz, George. Die Erde ist zu klein dafür. Und damit es fair bleibt, darf eben jeder mal hinunter.
Der Tod lachte kurz auf.
Aber einen von euch Menschen fand ich neulich einmal ganz amüsant. Dreimal hatte dieser mit mir neu verhandelt, als ich ihn holen kommen wollte. Bukowski war sein Name. Und beim letzten Mal, da sagte er dann zu mir, weißt du, Tod, ich glaube, man muss mehrmals gestorben sein im Leben, um wirklich am Leben sein zu können. Den Gedanken fand ich schmeichelhaft. Er schien jedenfalls recht zu haben, denn jedes Mal, wenn ich wieder zu ihm kam, schien er davor noch ein wenig besser, freier und glücklicher gelebt zu haben. Und beim dritten Mal sagte er dann zu mir, danke, Tod, jetzt bin ich mit allem zufrieden und bereit dazu, zu gehen.
Der Tod lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
Ich glaube jedenfalls, ihr braucht mich, George. Ihr braucht mich, damit ihr das Leben überhaupt empfinden und genießen könnt. Damit ihr irgendwann einmal begreifen könnt, was wirklich wichtig ist.
George erinnerte die Geschichte, die der Tod erzählt hatte, plötzlich an einen Zeitungsbericht, den er vor einigen Jahren einmal gelesen hatte. Auf der Titelseite war damals ein junger Mann, der die ganze Welt umsegeln wollte. Er wurde im Interview gefragt, warum er alles zurückließ, um seinen Träumen zu folgen. Er antwortete, er habe schließlich dieses Mal, nur dieses Leben Zeit dazu.
Oh ja, ich erinnere mich an den jungen Mann George. Er hatte mich am Ende auch noch einmal umgestimmt, ihn mitzunehmen. Er drohte an einem Herzinfarkt zu sterben, ähnlich wie du, George. Er arbeitete zuvor 20 Stunden am Tag und hatte sein Glück auf die falschen Pferde gesetzt. Reichtum, Macht, Erfolg. Das sind alles lahme Tiere. Keines davon wird dich langfristig mit Glück und innerem Frieden belohnen. Jedenfalls, er wusste nicht, was er hatte und wofür sein Herz tatsächlich schlug. Zumindest nicht, bevor wir uns trafen, um einmal darüber ausgiebig zu reden.
George hob den Blick und sah in die schwarze Kutte des Gesichtslosen. Ich fühle mich angesprochen, Tod.
Das ist auch gut so, George.
Wortlos sahen sich die beiden danach eine Weile an. Und warum musst du schmerzhaft sein, Tod?
Ich verursache keinen Schmerz, George. Ich nehme ihn euch allen am Ende. Nicht ich bin es, den ihr fürchten müsst. Der Schmerz ist jedenfalls wichtig, damit es euch überhaupt etwas bedeutet, um Leben zu sein. Ihr Menschen seid seltsame Wesen. Ihr erkennt den Wert der Dinge immer erst, wenn sie eure Gefühle verletzen oder wenn ihr droht, alles zu verlieren. Ohne Schmerz hättet ihr keine Angst vor dem Verlust. Das Leben wäre jedenfalls bedeutungslos, George. Denn nur wer die Dunkelheit wirklich kennengelernt hat, kann sehen, was ihm das Licht in Wahrheit bedeutet.
Okay, wow. Tiefsinnig, Tod. Gratuliere, daraus könnten wir ein Zitat machen. Nur wer die Dunkelheit kennt, kann sehen, was ihm das Licht in Wahrheit bedeutet. Gezeichnet, der Tod. Das wäre doch was für Wikipedia. Darf ich schnell ein Foto von dir machen?
Vicky, was?
Vergiss es, Tod. Alles gut. George sah auf seine Hände, die tiefenentspannt auf seinen Oberschenkel ruhten. Ein überaus sonderbares Gespräch war das hier, das ihm danach übrigens auch niemand glauben würde.
Was willst du sonst noch wissen, George?
Kann ich dich irgendwann mal meinen Freunden vorstellen? Könnte eine Fetzenparty werden. Hey Freunde, guckt mal, mein neuer Freund, der Tod.
Ich denke nicht, George.
Okay, welche Augenfarbe hast du? Kleiner Scherz. Gut, ernsthaft jetzt. Du hast gesagt, wenn das alles hier einmal vorbei ist, dann kehren wir zurück nach Hause.
Ja.
Und da sind dann auch alle anderen wieder da?
Ja.
Auch Tante Beth?
Ja.
Ach, scheiße, Tod. Muss das sein? Der Tod schien abermals zu lächeln.
Im Jenseits gibt es diese Gefühle nicht, George. Alles ist dort. Alle sind dort. Alle sind gleich und doch verschieden. Der Körper wäre in jenem Sein nur hinderlich. Er wäre dort nicht zu gebrauchen. Es gibt dort keine Emotionen, weder gut noch schlecht. Es gibt nur Stille und Schwerelosigkeit und Licht und die Entscheidung, von vorne neu zu beginnen.
Muss man demnach also keine Angst davor haben?
Nein, George, das musst du nicht. Du solltest nur vorher alles erledigt haben, damit du nicht besorgt bist, wenn wir irgendwann einmal dann gemeinsam gehen müssen. Im Jenseits kannst du dich mit anderen Seelen nicht mehr über die Vergangenheit unterhalten. Die Sprache, sie existiert dort nicht mehr. Das solltest du alles vorher machen, wenn du in Frieden eines Tages gehen willst.
George fielen plötzlich viele Dinge ein, die er noch zu tun hatte, bevor es zu Ende war. Er musste sich bei seinem Vater entschuldigen für den letzten Streit. Es war um eine Schaufel gegangen. Er schämte sich plötzlich für diese Belanglosigkeit. Bis heute hatten sie kein weiteres Wort mehr miteinander gewechselt. Wegen einer Schaufel.
Ein guter Punkt, George. Geh nie im Streit oder mit offenen Fragen oder Gedanken von jemandem weg. Manche Seelen schenken dir keine zweite Chance. Und du weißt nie, wie viel Seelenzeit noch bleibt. Manche gehen aus der Tür und kommen einfach nie mehr zurück. Ihr Konto war abgelaufen und ich habe sie einfach mitgenommen. Rechne immer damit.
George dachte an Karen. Seltsam, die euphorischen Gefühle der letzten Nacht schienen plötzlich verschwunden zu sein.
Auch ein guter Gedanke, George. Verschwende nicht die Zeit eines Menschen, den du gar nicht wirklich lieben willst. Du verschwendest mit jedem egoistisch getränkten Tag nicht nur deine, sondern auch die Lebenszeit des anderen.
George sah dem Tod nachdenklich ins Gesicht.
Liebst du Karen denn, George?
George begann an seinen Fingernägeln nachdenklich herumzufummeln.
Karen sucht einen Mann, der sie lieben kann, und soweit ich weiß, steht nicht in deinem Lebensplan, Karen zu heiraten. In deinem Lebensplan steht, soweit ich mich erinnere, warte, wir schauen mal nach.
Der Tod zog ein schillernd weißes Pergament hervor.
George Cunningham, Automechaniker und Lebemann, geplanter Schwierigkeitsgrad der Eltern, moderat, Jack und Annie Cunningham, gewählte Leiden, Alkohol, Sexsucht.
George musste plötzlich grinsen. Keine schlechte Wahl. Der Tod räusperte sich.
Das kann man so und so sehen, George. Ah, hier, jetzt wird es interessant. Lebensziele. Elena Mitchell heiraten.
George riss die Augen auf. What? Die einsame, komische Frau aus Ladywell mit dem verstorbenen Terrier? Du spinnst wohl tot. Da bist du jetzt wohl in der Zeile verrutscht. Wieder räusperte sich der Tod.
Geforderte Seelenziele, George. Da in den letzten 74 Leben bisher kläglich daran gescheitert, mehr Demut und Respekt vor allem, was lebt und existiert.
George blickte zähneknirschend zur Seite. Ups, da bin ich ja jetzt offenbar noch nicht so sonderlich weit gekommen, wie mir scheint. Der Tod ließ das weiße Pergament los, es flog davon und verschwand.
Alles Gute, George. Du warst und wirst nicht der Letzte sein, der für manches einfach länger oder mehrere Leben braucht. Wichtig ist nur, dass du überhaupt einmal damit beginnst, ein wenig länger und tiefer über die Sinnhaftigkeit der Dinge nachzudenken. Und jetzt zu deiner letzten Frage.
George dachte kurz nach und wusste aber sofort, welche Frage er als letztes stellen wollte. Was stand da vorhin unter gebuchter Seelenzeit bei mir? Der Tod verstummte. George wurde nervös. Was stand da, Tod?
Willst du es wirklich wissen?
Ja, ich will es wissen. Der Tod seufzte.
Ach, wirklich, George?
Ja, jetzt mach schon.
Wirklich, wirklich, George?
Ja, ich bin bereit. Sag es mir.
17 Sekunden, George.
George riss die Augen auf. Was? Nicht dein Ernst? Was? Wie soll ich denn?
Nur ein Scherz, George. Es ist egal, was da stand. 17, 20, 500, 47.000 Sekunden. Lerne einfach in Zukunft jede Sekunde, die dir noch hier auf der Erde bleibt, zu schätzen. Und ehre und schätze auch die Sekunden all der anderen. Verschwende nicht ihre Zeit. Verschwende auch deine eigene nicht. Verpasse niemals den Moment, jemandem zu sagen, wie viel er dir bedeutet. Entschuldige dich, wenn du einen Fehler gemacht hast. Riskier was. Lebe. Du hast dieses Mal nur eben dieses Leben Zeit dazu. Erinnere dich, wer du bist und was du schon immer werden wolltest. Versteck dich nicht hinter Ängsten, Sorgen, Zweifeln. Lebe, George. Zieh es einfach durch. Lebe dein bestes Leben. Dann kannst du auch eines Tages sterben, ohne zu glauben, das Leben verpasst zu haben. Und das ist im Grunde auch schon alles, was du über das Leben und mich wissen musst.
George saß schweigend seinem Tod gegenüber und bemerkte, dass es viele Dinge gab, die es in Zukunft zu verändern gab. Und als er aufsah, schien der Tod zu lächeln. Und dann war da wieder ein Schnipsen, Und George fühlte sich plötzlich, als hätte ihn ein LKW überfahren. Es tat ihm einfach alles weh. Langsam und gequält öffnete er die Augen. Sein Gesicht brannte, als hätte man ihm eben 100 Ohrfeigen gegeben. Und das schien einen Grund zu haben. Elena Mitchell, die Frau ohne Terrier, hing keuchend und pitschnass über ihm.
George, George, Scheiße, lebst du noch? Scheiße, lebst du noch? Ich habe einen Krankenwagen gerufen, sie sind sicher gleich da. Bleib bei mir, hörst du? Bleib bei mir, George.
George lag im Regen und verstand die Welt nicht mehr. Elenas Wagen stand nicht weit entfernt, blinkend am Straßenrand. Dann wurde es wieder schwarz um ihn herum. Was für ein Trip. Es sollte jedenfalls noch einige Tage dauern, bis George wieder bei klarem Verstand war. Auf die Frage, wie es zu dem Unfall denn gekommen sei, wusste George nur leider keine Antwort. In seiner Erinnerung war da nur ein großes Nichts. Es gab nur zwei Sachen, die sich nach dem Unfall plötzlich grundlegend zu ändern schienen. Noch im Krankenbett rief George seinen Vater und einige andere Menschen an und versöhnte sich tränenreich mit ihnen. Auch mit Karen machte George reinen Tisch. Und wie das Schicksal so spielte, erschien Elena Mitchell Tage später auch noch einmal an seinem Krankenbett und brachte ihm ein paar Blümchen mit. Und als er sie im Sonnenlicht so vor sich stehen sah, bemerkte er zum ersten Mal, wie liebevoll und wunderschön sie war. Tritra, trolala, happy end, oh happy end. Abspann. Dü-dü-dü-dü. George Cunningham, gespielt von... Und die Moral von der Geschichte? Siehst du am Ende des Tunnels plötzlich Licht? Dann nimmst du gefälligst deine Beine in die Hand und gehst nochmal zurück auf los und räumst zuerst einmal dein Zimmer, dein Leben auf. Herrgott nochmal. Verstanden? Gut. So, und jetzt? Ruf deine Mutter an. Oder deine Ex-Freundin. Nein, ruf deinen Vater zuerst an. Nein, okay, Geschwister, irgendjemand, dein Arbeitgeber, deinen Ex. Ruf die Frau an, bei der du dich nicht traust anzurufen. Für etwas anderes ist keine Zeit. Ruf einfach alle an, denen du noch etwas zu sagen hast. Ruf den Typen an, den du neulich Vollversager genannt hast. Entschuldige dich. Und kauf dir endlich eine Tüte Gummibärchen. Genieß dein Leben, scheiße nochmal. Ja, du mich auch. Danke, ciao. Ach ja, abonnieren nicht vergessen. Muss ich denn wirklich hier an alles denken?